Also der hat angefangen mit mir zu schlafen. Am Anfang war das auch nur er, der mit einem geschlafen hat. Und dann hat er einen mal mit weg von der Schule genommen. Wir sind woanders hingefahren. Und dann hat jemand anderes noch mit einem geschlafen. Also dann kamen quasi Stück für Stück immer mehr Männer in diesen Kreis zu. Es haben nicht immer alle Männer mit einem geschlafen. Manche wollten auch einfach nur Kinder schlagen. Und dann, nachdem das quasi so mehrere Leute waren, haben sie angefangen, einen zu verkaufen.
Triggerwarnung. In dieser Folge geht es um sexualisierte Gewalt in der Kindheit, Missbrauch durch eine Lehrkraft und organisierte Täterstrukturen. Es geht auch um körperliche Gewalt, Drohungen, Prostitution, Schwangerschaften durch Gewalt und massive Ohnmacht. Wenn dich das triggert, pausiere jetzt oder höre die Folge nicht. Stell dir vor, du kommst in einen Raum, vor dir sitzt ein Mensch und du hast keine Ahnung, wer das ist. Das passiert mir in jeder Folge bei unserem Podcast Von Bohne zu Bohne. Mein Name ist Charlotte und ich weiß vorher nichts über unsere Gäste. Kein Name, keine Information, keine Themen. Also werden meine Fragen auch deine Fragen sein.
Ich bin Sanja und ich suche die Gäste. Hier achte ich darauf, dass es Menschen mit ehrlichen, berührenden und bewegenden Geschichten sind. Und genau die wollen wir mit euch teilen. Bist du bereit, gemeinsam mit Charlotte neue Geschichten kennenzulernen?
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Mein Name ist Charlotte.
Mein Name ist Sanja.
Mein Name ist Anna und ich wurde im Alter von 9 Jahren von meinem Lehrer sexuell missbraucht und später in pädokriminelle Kreise verkauft.
Hallo Anna. Vielen lieben Dank, dass du dich heute hier uns anvertraust. Das ist wirklich ein sehr schweres Thema, was wir heute besprechen werden. Deshalb vielen lieben Dank, dass du uns hier anvertraust. Was würdest du denn sagen? Wo starten wir mit deiner Geschichte?
Also der Missbrauch startet im Alter von 9 Jahren. Mhm. In der Schule, damals hat es angefangen nur mit, dass er einen aus der Klasse rausgerufen hat. Mhm. Und noch nicht direkt mit einem geschlafen hat, sondern einfach nur rausgeholt, manchmal angefasst, manchmal Sachen machen lassen. Und das ging so 6-7 Wochen und dann hat er das erste Mal mit einem geschlafen.
Weißt du, ob er das bei mehreren Kindern gemacht hat?
Ja.
Hat man das untereinander besprochen? War das etwas Unausgesprochenes oder war das ein Geheimnis, was niemand wusste?
Ob es ein Geheimnis zwischen den Kindern ist oder ein Geheimnis unter den Lehrern?
Unter den Lehrkräften?
Ich glaube, von den Leuten, die mit mir geschlafen haben, waren nur eher Lehrer.
War das denn ungewöhnlich, dass jemand aus der Klasse rausgezogen wurde? Ich meine, gerade wenn das mehrfach passiert, müssten doch die Lehrer misstrauisch werden?
War bei uns nicht ungewöhnlich. Also es gab immer so Kinder, die rausgezogen wurden. Entweder wenn die Kinder leistungsschwach sind und dann für extra Förderkurse rausgezogen wurden. Oder wenn man halt leistungsstark war und dann andere Sachen machen durfte. Also es war relativ normal, dass die Klasse nicht als Klasse zusammen war, sondern dass man immer so ein bisschen gestückelt war.
Wussten die Mitschüler untereinander davon?
Ich denke, aus meiner Klasse war keiner noch dabei, mit dem er geschlafen hat. Aber ich kenne von den Kreisen, wo ich später reingekommen bin, kenne ich Leute.
In dem Moment, als er dich das erste Mal rausgenommen hatte, war dir das da schon bewusst oder war das dir nicht klar?
Nein.
Du hast gerade gesagt, dass zu Beginn gar kein Geschlechtsverkehr stattgefunden hat, sondern erstmal in Anführungszeichen nur das Anfassen oder andere Tätigkeiten. Was hat das mit dir gemacht? Ich meine, du warst 9 Jahre alt.
Man findet das als Kind schon unangenehm. Ich denke, man hat mit 9 auch schon so ein bisschen ein Gefühl, was richtig und was falsch ist, was man darf und was man nicht darf. Aber die Drohungen, dass man das keinem sagen darf, sind so doll, dass man halt stillhält. Also es ist halt so, wenn jemand einen anfasst und dann sagt er, es ist, also diese typischen Floskeln, ist so unser kleines Geheimnis, wenn du jemand sagst, dann mag dich deine Familie nicht mehr, deine Familie gibt dich weg, du wirst es bereuen. So Sachen.
Was hat das mit dir gemacht? Was hast du dabei gefühlt, wenn du das gehört hast?
Unter Druck gesetzt.
Hat es dein Wesen im nächsten Moment vor der Klasse verändert?
Ich denke tendenziell noch nicht in dem Alter. Also ich war immer relativ schüchtern und zurückhaltend. Von daher ist es nicht schlimmer geworden. Aber nachdem er das erste Mal mit einem geschlafen hat, ist man noch schüchterner geworden.
Hast du mit deinen Eltern darüber gesprochen, dass dich jemand angefasst hat?
Erst deutlich, deutlich später. Ich habe meinen Eltern mit 13 Bescheid gesagt. Aber nicht in dem Alter, nein.
Wie war denn dein Verhältnis zu deinen Eltern? War das ein gutes Verhältnis? Hättest du dir vorstellen können, es ihnen zu sagen, wenn die Drohung nicht gewesen wäre?
Ich habe wirklich perfekte Eltern. Ich habe eine richtig gute Familie. Ich hätte es sagen können. Aber habt ihr mal eine Waffe an den Kopf gehalten bekommen?
Nein.
Okay, wenn man eine Waffe im Kopf hat, sagt man nichts mehr.
In was für einem Alter war das?
Mit 11. Und davor sagt man auch nichts.
Du hast gesagt, dass der Lehrer nach mehreren Wochen das erste Mal Geschlechtsverkehr mit dir hatte. War das in der Schule?
Ja.
Zur Schulzeit?
Ja.
Was hat das mit dir gemacht?
Wenn jemand mit einem schläft, das tut weh. Also es tut richtig doll weh. Und das blutet ganz viel. Und du hattest ja von Lena erzählt und sie hat ja diese Diss, aber das passiert nur, wenn man noch so jung ist, dass der Körper sich quasi abspalten kann. Ich hatte das Glück oder das Pech, dass das nicht passiert ist. Man flüchtet sich in der Traumwelt, also du schottest quasi dein... Kennt ihr das, wenn ihr träumt und die Situation im Traum von oben anschaut? Das passiert. Also ich kann meinen Körper von meinem Gefühl trennen. Ich kann die ganze Situation so anschauen, ohne dass es mir halt wehtut. Und das tut dann erst hinterher weh. Aber so überlebt man das Ganze.
Du hattest gesagt, dass er dich in pädokriminelle Kreise verkauft hat.
Ja, aber das kam erst ein bisschen später. Also der hat angefangen, mit mir zu schlafen. Am Anfang war das auch nur er, der mit einem geschlafen hat. Und dann hat er einen mal mit weg von der Schule genommen. Wir sind woanders hingefahren. Und dann hat jemand anderes noch mit einem geschlafen. Also dann kamen quasi Stück für Stück immer mehr Männer in diesen Kreis zu. Es haben nicht immer alle Männer mit einem geschlafen. Manche wollten auch einfach nur Kinder schlagen. Und dann, nachdem das quasi so mehrere Leute waren, haben sie angefangen, einen zu verkaufen. Mit Kindern macht man richtig viel Geld.
Was kann ich mir unter dem Begriff Verkaufen vorstellen?
Na, das ist quasi so, dass in meinem Fall war es quasi der Lehrer wie meine erste Ansprechperson. Also der war zuständig für mich. Der hat mich immer hin und her gefahren. Der hat aufgepasst. Und es gab dann so Treffpunkte, zu denen wir hingefahren sind. Und dann wurde man an andere Männer übergeben. Die hatten dann Zeit, in denen sie machen konnten, was sie wollten. Und nach der Zeit mussten sie einen wieder zurückbringen. Meistens war es tabu. Also ins Gesicht durfte man nie schlagen. Gesicht war immer tabu. Die Hände waren auch tabu. Aber sonst durften die alles machen. Und wenn man sich gewehrt hat oder nicht wollte, und dann haben sie halt gesagt, dass der alles machen darf, weil er dafür Geld bezahlt hat.
Hattest du äußerlich sichtbare Blessuren, die man am Körper hätte sehen können?
Ja. Aber ich komme aus dem Leistungssport und da sind Blessuren auch was, was immer wieder auftritt. Und ich komme aus einem Sport, wo auch eine gebrochene Rippe was Normales ist. Von daher ist es quasi nichts Ungewöhnliches, dass man blau war.
Fand das immer während der Schulzeit statt?
Zu Anfang ja, bis man alt genug war. Und dann haben sie Nachrichten geschickt, dass man an verschiedene Treffpunkte kommen soll, wo sie einen eingesammelt haben.
Von welchem Alter reden wir da?
16. Pi mal Daumen. Also nagel mich nicht auf die Zahl fest, aber Pi mal Daumen.
Als du 9 Jahre alt warst und das erste Mal diesen Missbrauch erleben musstest, war dir bewusst, dass das nicht richtig ist?
Ich glaube, ja. Also ich glaube, man weiß, dass es was Falsches ist, weil es tut ja weh. Und wenn man, also ich bin wirklich, wirklich liebevoll aufgewachsen und wachse auch heute noch liebevoll auf. Man hat ja so ein Gefühl, meine Eltern haben mich nie geschlagen, nie die Hand gehoben oder sonstiges, dass es was Falsches ist. Trotzdem ist es eine Autoritätsperson und meine Eltern haben mir beigebracht, Autoritätspersonen hat man Folge zu leisten. Also man weiß vielleicht, dass es nicht ganz falsch ist, aber trotzdem kann es ja auch nicht falsch sein, wenn es jemand sagt, der eigentlich für einen zuständig ist.
Zumal er ja dein Schutzbefohlener war in dem Moment, ist es ja ein Lehrer. Und wenn ein Lehrer sagt, dann weiß man, wurde man erzogen, dann muss man das tun, was der Lehrer sagt.
Aber ihr dürft ihn nicht böse finden, weil manchmal war er auch nicht böse, manchmal war er richtig lieb.
Was meinst du mit er war lieb?
Na, zum Beispiel hat er mir ganz viele Sprachen beigebracht. Also manchmal hat er nicht mit einem geschlafen, sondern manchmal hat er einfach nur da gesessen und wir haben Sprachen geübt oder manchmal hat er auch Essen mitgebracht. Also es war nicht jedes Mal, dass er mit einem geschlafen hat. Aber wenn er mit einem geschlafen hat, dann war das unschön. Und es wurde von Mal zu Mal schlimmer.
Warum wurde es immer schlimmer?
Weil der Kick nicht mehr da war.
Was meinst du damit?
Naja, Leute, die mit Kindern schlafen, machen das, um ein Machtgefühl zu haben oder ihre Dominanz über ein anderes Wesen auszuüben. Und wenn das Kind oder in dem Fall, wenn man selbst aufgehört hat, sich zu wehren und das einfach akzeptiert hat, dann ist es ja keine Dominanz mehr, die man ausüben kann. Und dann musste man weitergehen, damit es nochmal ein bisschen mehr leidet.
Du hast jetzt von der Gewalt gesprochen, die dir widerfahren ist, wenn er dich missbraucht hat und vergewaltigt hat. Du hast aber auch darüber gesprochen, dass, wenn du dich gewehrt hast, die Gewalt nochmal exponentiell schlimmer war. Hast du mal mitbekommen, was passiert, wenn du nicht aufhörst, dich zu wehren?
Ja.
Möchtest du darüber reden?
Kinder, die Probleme machen oder die nicht mehr gut genug sind, werden beseitigt.
Was willst du damit sagen?
Na, genauso wie man es sagt, die werden aussortiert. Die braucht man nicht mehr, die bringen kein Geld mehr.
Weißt du, was man mit den Kindern gemacht hat?
Umgebracht.
Wo hat man die Kinder hingebracht, weißt du das?
Wo man die hingebracht hat?
Irgendwo müssen die ja hinkommen.
Das weiß ich nicht, da war ich nie dabei.
Wie hat man dir deutlich gemacht, dass wenn du nicht funktionierst, dass etwas passieren wird?
Das haben die gesagt.
Hast du mitbekommen, dass Kinder dann weggekommen sind?
Ich habe es einmal gesehen, ja.
Was hast du dabei gefühlt, als du das gesehen hast?
Ganz schön viele Sachen. Also Angst, Mitleid. Man hofft, dass es schnell vorbei ist. Ich glaube, so relativ alles, was man fühlen kann.
Glaubst du, dass die Täter dich dabei absichtlich haben zusehen lassen?
Ja, damit man funktioniert. Man darf nicht weggucken. Man darf sich auch nicht übergeben.
Wieso darf man sich nicht übergeben?
Das war eine Regel, die stand relativ schnell fest. Also man darf sich nicht übergeben. Manchmal schlafen die nicht nur mit einem, sondern man muss es quasi in den Mund nehmen und man muss schlucken. Und man hat als Kind einen Ekel dagegen. Und so der erste Reflex ist ja, dass man wirkt, dass man es wieder rauswirkt. Und das darf man nicht. Und das kriegt man relativ schnell eingetrichtert, dass man es nicht darf.
Wie oft wurdest du, als du noch von der Schule aus oder als du noch keine Nachrichten bekommen hast, wie oft wurdest du da weggebracht?
Von bis manchmal 2-3 Mal am Tag, manchmal einmal in der Woche, manchmal einmal im Monat. Kam drauf an.
Gab es einen zeitlichen Rhythmus, den das vorgegeben hat?
Keinen, den ich weiß. Ich denke, das war, je nachdem wie, darf ich es Kundschaft nennen, da war...
Du nennst das, wie du es nennen möchtest.
Also je nachdem, wie viele Leute da waren, die quasi bereit waren, Geld dafür zu bezahlen, wurde man rausgeholt. Und manchmal wollten sie auch einfach selbst.
Du hast vorhin erzählt, dass du es deinen Eltern gesagt hast.
Ja.
Wie kam es dazu?
Ich weiß gar nicht mehr, was der ausschlaggebende Grund war, aber wir haben drüber geredet, was man also über sich ergehen lassen darf und was man nicht darf und was tabu ist und wo Leute einen anfassen dürfen. Und in diesem Zuge ist es quasi aufgekommen, dass ich mit meiner Mutter darüber gesprochen hatte. Und als ich ihr das dann erzählt hat, wir sind relativ direkt zur Polizei gegangen. Also sie haben mir zugestanden, eine Nacht drüber zu schlafen, ob ich es wirklich möchte oder nicht möchte. Und dann sind wir zur Polizei gegangen. Aber das waren keine netten Polizisten.
Wieso?
Der hat zu mir gesagt, oder zu meiner Mutter, weil Vormundschaft und so, sowas gibt's in Deutschland nicht. Und wenn es das gibt, dann müsste ich das per Video aufnehmen, damit man Beweise hat.
Wie ging es dir damit, als du das gehört hast?
Ernüchternd. Also der einzige Anker, wo man hätte rauskommen können, zerstört wurde.
Hattest du das Gefühl von, im ersten Moment erstmal das Gefühl von Sicherheit, weil du gehst ja zur Polizei? Kam dieses Gefühl erstmal grundsätzlich auf, bevor dieses Gespräch aufkam? Oder hattest du grundsätzlich Misstrauen?
Ich denke, ich hatte schon Angst.
Wie hat deine Mutter darauf reagiert, als sie das gehört hat?
Für meine Eltern war es ganz, ganz schlimm. Also wirklich ganz schlimm. Die haben ganz viel geweint. Was als Kind richtig schlimm ist, weil wenn man seine Eltern weinen sieht. Ich habe Geschwister. Ich würde nicht sagen, dass meine Mutter mich bevorzugt hat, aber ich durfte Sachen, die sie nicht durften. Ich durfte aus der Schule zu Hause bleiben. Ich durfte irgendwelche Sachen machen. Also wenn ich gesagt hätte, ich hätte jetzt gerne ein Schokoladeneis als Frühstück, dann habe ich ein Schokoeis als Frühstück bekommen. Also sie haben wirklich alles durchgehen lassen. Nur um quasi so ein bisschen Ausgleich zu schaffen für das ganze Schlimme. Und es war für mich schlimm zu Hause, weil man die Eltern leiden sieht. Und dann irgendwann haben die Geschwister auch gelitten, weil sie haben ja gemerkt, dass einer bevorzugt wird und nicht gleich behandelt wird. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dass es aufgehört hat, dass ich raus bin. Und dann ist so nach und nach Ruhe zu Hause eingekehrt.
Das heißt, du hast das gesagt, um deine Geschwister auch irgendwie zu beschützen davor, dass ein Ungleichgewicht zwischen euch aufkommt?
Um die Geschwister zu beschützen und meine Eltern.
Was haben denn deine Eltern getan, abgesehen zur Polizei zu gehen, um dich zu beschützen, um dich aus diesem Täterkreis rauszukriegen?
Wir sind umgezogen, aber das hat nicht viel gebracht.
Wie kannst du sagen, in welchem Umfang ihr weggezogen seid? Ist das der nächste Landkreis gewesen oder reden wir hier schon sehr weit?
Schon sehr weit. Ja, aber das Ding ist halt, wenn man in so Täterkreisen drin ist, also die sind ja quasi strukturiert, das ist ja in Deutschland illegal. Oder es ist in den meisten Ländern illegal. Das heißt, das Ganze operiert ja schon so ein bisschen unter der Oberfläche. Die sind aber alle gut vernetzt und deshalb bin ich nicht rausgekommen. Also ich bin umgezogen und dann kannte jemand, der jemanden kannte, der mich dann wieder rausgezogen hat.
Das heißt, die müssen dich ja auch irgendwie verfolgt haben, damit die überhaupt wussten, wohin du gezogen bist, oder nicht?
Ich denke nicht, dass sie mich tendenziell verfolgt haben. Ich weiß es aber nicht genau. Aber also es ist so, dass egal wo ich mich in Deutschland aufhalte, immer Leute da sind, die mit einem schlafen.
Bis heute?
Ja.
Wie hat sich das für dich angefühlt, als ihr umgezogen seid und auf einmal hatten die wieder Zugriff auf dich?
Ich denke, ich habe ehrlich gesagt nie damit gerechnet, dass ich rauskomme.
Wieso hast du nicht damit gerechnet?
Wenn man jemanden kaputt macht, macht man ihn richtig kaputt.
Das heißt, du hattest von Anfang an auch das Wissen, dass egal wohin du ziehen wirst, sie immer hinter dir her sind.
Nicht das Wissen, aber so ein Bauchgefühl, ja.
Gab es auch Treffen, bei denen du nicht das einzige Opfer warst?
Ja, ich kenne Kinder, aber man freundet sich mit den Kindern nicht an.
Warum nicht?
Nein, weil sie halt irgendwann weg sind oder weg sein können. Das macht man nicht. Außerdem ist es schwer genug, wenn man selbst da durch muss und wenn man noch für jemand anderen da durch muss. Man freundet sich nicht an. Man ist nett zueinander, man redet, wenn man da ist, aber es ist keine Freundschaft, die wir außerhalb dieser Täterkreise pflegen.
Was war im Durchschnitt immer an Kindern da, wenn welche vorhanden waren? Ich meine, das waren, so wie es klingt, nicht immer welche da.
Nee, manchmal war man alleine da, also je nachdem. Also wenn er mir schreibt, dass ich zu kommen habe, dann ist es meistens nur er und zwei, drei andere. Wenn das so Sexpartys sind, wobei es ist ja also rein rechtlich keine Sexparty, aber wenn das sowas ist, dann sind schon viele Kinder da. Also 20, 30.
Wo wird sowas veranstaltet?
Oh, es gibt viele Orte. Privatvillen. Grundstück hier. Es muss relativ schalldicht sein. Kirchen.
Kirchen?
Oh ja. Das wird dann immer für dieses Event. Also wenn so viele Kinder da sind, dann ist das wie... Jahrmarkt ist das falsche Wort, aber dann wird das wie so ein Theater aufgebaut. Dann wird man verkleidet, je nachdem, was gerade gewollt ist. Und dann können die sich quasi aussuchen.
Diese Veranstaltungsorte, wie haben die Menschen davon erfahren, zu welchem Ort sie müssen?
Ist das eine ernst gemeinte Frage?
Ja. Haben die sich untereinander ausgetauscht? Gab es sowas wie einen festen Treffpunkt, einen festen Ort, den man einmal im Jahr erwählt? Wie können wir uns das vorstellen?
Es gibt doch im Darknet ganz viele Foren, wo man sich über so Sachen austauscht.
Das heißt, es war kein fester, geschlossener Ring, sondern andere konnten auch offen dem beitreten übers Darknet. Oder wie können wir uns das vorstellen?
Also, das ist schon ein Ring. Also die Leute, die mit mir regelmäßig geschlafen haben, sind schon immer so ein, wie so ein Stammkern.
Mhm.
Und wenn quasi neue Leute von außen einsteigen möchten, müssen die verschiedene Stufen durchlaufen, dass man sie quasi erst an die Kinder lässt. Weil man muss ja ein bisschen aussortieren, ob das Ermittler sind, die im Netz unterwegs sind und quasi das System auffliegen lassen wollen. Oder ob das wirklich Leute sind, die Spaß an so Sachen haben. Also es gibt so verschiedene Stufen, die durchlaufen müssen, bevor sie mit Kindern schlafen dürfen.
Mhm. Diese Stufen, die man durchlaufen muss, kannst du uns näher erklären, wie dieses System funktioniert?
Mhm. Das weiß ich nicht.
Mhm. Weißt du, ob man diese Stufen zeitnah hochsteigen kann oder ist das ein sehr langjähriger Prozess?
Na, das geht schon recht schnell.
Mhm. Diese Kreise, ich kann mir zumindest vorstellen, dass die sehr weit hochgestrickt sind, bis in die obersten Riege von der Gesellschaft, oder liege ich da falsch?
Nein. Man hat keine Chancen, daraus zu kommen. Also die Leute, ich kenne recht viele Klarnamen. Nicht von allen Leuten. Aber die Leute, die mit mir geschlafen haben, haben gute Berufe und sind weit oben in der Politik. Ich habe keine Chance, mit Anzeige rauszukommen.
Das heißt, du weißt, dir sind die Hände gebunden, dein Leben lang.
Na ja, streng genommen sind mir nicht die Hände gebunden, aber ich kann es zur Anzeige bringen und dann ist oben in der Staatsanwaltschaft jemand, der die Sachen verschwinden lässt.
Wie geht es dir damit, mit dem Gefühl?
Ich denke, ich hatte lang genug Zeit, mich damit abzufinden.
Was hat das mit dir gemacht, zu wissen, dass da Menschen sehr weit oben in der Politik sind, in der Staatsanwaltschaft sind, unter anderem ja Ärzte, Anwälte? Was hat das mit dir gemacht, als Jugendlicher zu wissen, dass du da nicht rauskommen kannst?
Hoffnungslos. Man kommt in so ein Gefühl rein, dass das Leben einem egal ist. Also es ist mir relativ egal, was jetzt passiert. Also wenn ich jetzt draußen überfahren werde, dann ist es halt so. Also es ist nicht mehr so, dass man um sein Leben kämpft.
Jetzt lebst du mit diesem Gefühl ja Tag ein, Tag aus. Und ich stelle mir so ein bisschen die Frage, was gibt dir täglich den Antrieb aufzustehen und dein Leben zu gestalten?
Ich habe einen Beruf, der mir sehr viel Spaß macht.
Im Teenageralter und auch darüber hinaus ist ja eine Phase, in der man nach sich selbst sucht und seine Identität findet. Jetzt warst du, seit du 9 Jahre alt bist, in einem Täterkreis, wo du auf das Abscheulichste behandelt wurdest und wo...
Es war nicht immer schlecht.
Was meinst du damit?
Naja, viele Sprachen sprechen das nicht schlecht. Und manchmal waren sie nicht böse. Ist nicht abscheulich.
Wie würdest du es bezeichnen?
Notwendiges Übel.
Notwendiges Übel im Sinne von was?
Na, wenn sie es nicht mit mir machen, machen sie es doch mit anderen.
Waren das bei dir ausschließlich Männer?
Es waren auch Frauen dabei. Aber man kann froh sein, wenn es Männer machen. Weil Frauen sind brutaler und emotional deutlich kälter.
Wie hast du es geschafft, in dieser Zeit sowas wie eine Identität zu finden oder zu entwickeln?
Ich weiß noch nicht mal, ob ich eine habe.
Gab es eine Phase, in der du mehr Ruhe hattest?
Jetzt vor kurzem. Ich war in 6 Monate und ich fliege heute Nacht. Da können sie nicht hinkommen.
Als du diese 6 Monate Pause hattest, wie hat sich das für dich angefühlt?
Gut. Frei. Aber trotzdem, ich weiß nicht, wie ich das am besten sagen soll, aber das ist so quasi, das ist mein Leben lang, ist das bei mir und mein Leben lang passiert das. Und wenn das nicht passiert, dann fühlt man sich schlecht, wenn es einem schlecht geht, weil man ja keinen Grund hat, dass es einem schlecht geht. Weißt du, was ich meine?
Es klingt so, als würde etwas fehlen.
Ja.
Was fehlt dir?
Es ist so, als hätte man kein Recht, dass es einem schlecht gehen kann, weil ja nichts passiert, weswegen es mir schlecht geht. Also ich habe ja keinen Grund, dass ich einen Durchhänger habe.
Du bist jetzt, ich will dein Alter nicht sagen, aber du bist jetzt sehr lange in diesem Täterkreis und hast das teilweise jeden Monat, teilweise jede Woche, teilweise jeden Tag erlebt. Und ich kann mir schon vorstellen, dass wenn etwas für eine Weile nicht da ist, dass es dann fehlt.
Ja, der Schmerz fehlt, gell?
Glaubst du, du verdienst das?
Ja.
Warum?
Weiß ich nicht.
Du hast gesagt, mit 16 hast du Nachrichten bekommen und dann musstest du irgendwo hinkommen. Wie lange hat sich diese Art von Kommunikation erstreckt? Oder hat sie sich überhaupt nochmal verändert?
Nee, hat sich nicht verändert. Sie schreiben mir heute noch Nachrichten.
Hattest du versucht, deine Nummer oder ähnliches zu ändern und man hat dir immer direkt nochmal Nachrichten geschickt?
Ich habe die Nummer relativ oft geändert. Ich war auch mit den Chatverläufen bei der Polizei. Ich war bei der anonymen Spurensicherung. Also ich habe relativ viele Beweise, aber die bringen mir nichts.
Warum bringen sie nichts?
Na, weil die Leute, die das machen, in Machtpositionen sitzen und das dann alles trotzdem weggeht.
Hast du sowas wie Jähzorn oder so in dir, wenn du darüber nachdenkst?
Mm-mm.
Was fühlst du?
Enttäuscht. Vielleicht auch ein bisschen hilflos.
Hast du das Gefühl, dass du einem Menschen vertrauen kannst?
Ja. Ich habe richtig gute Freunde und ich habe eine richtig gute Familie. Und die können ja nichts dafür, dass es andere Idioten gibt.
Das ist richtig.
Aber ich mag Männer nicht so gerne. Und wenn ich Leute nicht kenne, vertraue ich ihnen nicht.
Du wurdest uns vorgeschlagen durch eine Person, die du kennst. Die hat sich bei uns gemeldet und gesagt, hey, ich kenne jemanden, der hätte eine Geschichte zu erzählen. Jetzt kennst du uns auch nicht. Und trotzdem bist du bereit, mit uns über dein Thema, über deine Lebensgeschichte zu sprechen. Warum?
Vielleicht hilft es irgendwem, das zu hören.
Wem könnte es denn helfen?
Jemand, der raus möchte, aus so Kreisen.
Und gleichzeitig machst du etwas sehr, sehr Mutiges. Du schaffst einen Raum dafür, dass es das in Deutschland gibt. Denn ich glaube, dass es mehr Aufmerksamkeit braucht. Und dafür danke ich dir, dass du so mutig bist und 2 Menschen, denen du nicht kennst, hier vertraust.
Diese Nachrichten, die dir geschickt werden, Wie können wir uns die vorstellen?
Primitive Männersprache?
Du lachst.
Na, weil so viele grammatikalische Fehler drin sind, dass man denkt, das wären ungebildete Leute, die das schicken.
Ist es einfach nur eine Adresse und eine Uhrzeit?
Nicht immer. Manchmal ist Adresse und Uhrzeit. Manchmal schreiben sie, was sie mit einem machen wollen.
Wie geht's dir damit, wenn du diese Nachrichten liest?
Angst.
Jedes Mal?
Ja.
Sie sind ja auch gewalttätig dir gegenüber gewesen, schon von Kindheit auf. Wie hat sich diese Gewalt gezeigt?
Willst du es wirklich wissen?
Bist du bereit, darüber zu reden?
Manchmal schlagen sie ein. Manchmal treten sie. Manchmal foltern sie. Dann bekommt man immer wieder Wasser übergekippt. Oder wird beim Kopf unter Wasser gedrückt. Und manchmal schneiden sie in den Bauch.
Sie schneiden in den Bauch?
Ja. Die mögen, dass dann Blut fließt. Und weil es nicht mehr blutet, wenn sie mit einem schlafen, muss Blut woanders herkommen. Aber dadurch habe ich gelernt, wie man sich selbst nähen kann.
Das heißt, du hast dich schon selbst verarztet?
Ja. Ich kann subkutan nähen und richtig gut.
Das heißt, du hast mehrere Male deinen Körper selbst genäht?
Ja.
An welchen Stellen musstest du dich selbst nähen?
Am Bauch.
Warum hast du den Weg nicht zum Arzt gesucht?
Man darf nicht zum Arzt gehen und welcher Arzt gehört dazu und welcher gehört nicht dazu. Aber so habe ich kennengelernt.
Du hast gerade gesagt, so hast du deine Freundin kennengelernt. Wie hast du deine Freundin kennengelernt?
Na, sie hatten so tief geschnitten, dass ich es nicht selbst nähen konnte. Und es hat richtig dolle geblutet. Und ich habe und sie ist Tierärztin und das Einzige, wo ich wusste, wo man hingehen kann, war sie. Und dann hat sie mich genäht. Und dann waren wir befreundet.
Wenn du jetzt das alles erzählst, dann kann ich mir nicht vorstellen, dass diese Männer in irgendeiner Art und Weise auf Verhütung geachtet haben.
Verhütung ist Frauensache.
Jetzt bist du der Sache aber schon so lange ausgesetzt, dass es vielleicht noch gar nicht so in deinem Kopf war, gerade wenn du 13 bis 12 bist, aber auch da ist das ja für dich relevant. Was ist da passiert? Wie bist du da damit umgegangen?
Ich hatte Glück und es ist nicht oft passiert.
Was meinst du?
Ich bin zweimal schwanger geworden in all den Jahren und dann treten die in den Bauch rein und schneiden und dann...
Woher wussten sie, dass du schwanger bist?
Die haben doch Ärzte.
Das heißt, du wurdest regelmäßig untersucht von diesen Ärzten?
Die müssen ja auch... Also es ist ja so, dass wenn Gewalt im Spiel ist und die einen wieder raus auf die Straße setzen, müssen sie ja sicherstellen, dass nicht zum Beispiel eine Milzruptur oder sowas da ist, sondern die müssen ja quasi gucken, dass alles so weit intakt ist, dass man rausgehen kann.
Was hat das mit dir gemacht, dass diese Menschen dir diese zwei Kinder genommen haben?
Ich denke, es war noch nicht so weit, dass man es als Kind definieren könnte. Und umgekehrt, ich weiß nicht, ob ich einem Kind erzählen wollen würde, wo es herkommt. Und jedes Kind hat ein Recht zu erfahren, wo es herkommt. Also ich denke, für das Leben, was entstanden wäre, ist es das Beste, was passiert ist. Es war nicht die feinste Art. Aber ich denke, Gott vergibt das.
Es gibt auch hier in Deutschland Täterstrukturen, wo Kinder geboren werden, die nicht registriert werden.
Ja, ich weiß. Leihmütter. Illegale Leihmütter. Und dann kann man mit Kindern machen, was man möchte.
Hast auch du das mitbekommen?
Ja. Aber es ist auffälliger, wenn das... anders gesagt, ich bin ja in einem guten Leben verankert. Also quasi, wenn wir das Leben wegnehmen, was passiert, wenn ich bei denen bin. Aber mein normales Leben ist ja relativ gut verankert. Ich komme aus einem guten Elternhaus. Ich habe eine gutes soziales Umfeld. Und wenn in so einem, ich nenne es mal wohlsituiert, in so einem Umfeld jemand schwanger wird, dann fällt es auf, wenn das Kind nicht mehr da ist. Man holt sich die Kinder, die man für so Sachen braucht, von nicht registrierten Prostituierten oder von nicht registrierten Einwanderern, die, also es gibt ja ganz viele, die in Deutschland nicht registriert sind, und die lässt man so Sachen machen, weil das fällt dann nicht auf, wenn Personen verschwinden.
Bis zu welchem Rahmen hast du davon mitbekommen? Von den nicht registrierten Frauen und damit auch den Kindern, die entstanden sind?
Ich weiß nicht, ob mitbekommen das richtige Wort ist, aber das ist so ein allbekanntes Geheimnis. Also man weiß, dass es das gibt und dass sowas vorkommt. Das ist, wie ihr wusstet, dass Kindermissbrauch in Deutschland stattfindet. Aber man weiß das, aber es ist halt nichts, was präsent im Hinterkopf ist.
Lass uns nochmal über diese Nachrichten sprechen. Diese Personen schicken dir eine sehr primitive Nachricht und erwarten, dass du an einem bestimmten Ort zu einer bestimmten Zeit bist.
Ja.
Jetzt hast du aber auch einen Alltag. Du arbeitest, du bist vielleicht manchmal bei Familienfeiern. Wie machst du das dann?
In erster Linie ist denen egal, was mein Privatleben macht. Wenn die schreiben, habe ich zu kommen. Ich habe die Möglichkeit, schon zu sagen, dass es nicht geht, dass ich nicht kommen kann. Wenn das zu oft vorkommt, werden sie aggressiv und bestrafen danach, sodass man schon schaut, dass man das irgendwie hinbekommt. Und es ist halt meistens so, dass es abends ist, was dann doch so rein passt.
Was bedeutet bestrafen?
Naja, Gewalt.
Du bist ja in dieses Netzwerk gekommen, als du 9 Jahre alt warst, und da bist du ja ein kleines, schüchternes Kind gewesen. Ich frage mich, ob die Täter irgendwann den Verdacht hatten, dass du zur Spurensicherung gehst und dass du sie anzeigen möchtest. Und du bist ja auch immer erwachsener geworden und hast über immer mehr Wissen verfügt. Hatten die Täter nicht Angst, dass du das gegen sie nutzt?
Doch. Also ich glaube nicht, dass sie die erste Anzeige haben kommen sehen. Ist aber ja dann relativ schnell im Sande verlaufen. Okay, bei der zweiten Anzeige hatte ich schon Leute in dem Umfeld, die sich besser ausgekannt hatten und die die rechtliche Lage besser einschätzen konnten. Und die einen dort an der Hand genommen haben und gesagt haben, wir müssen das anzeigen und wir müssen dagegen vorgehen. Die haben sich auch sehr, sehr, sehr dafür eingesetzt. Das Ding ist, dass die Leute, die mit einem schlafen, Connections überall hin haben, sodass es quasi nicht geklappt hat, das Ganze durchzusetzen. Und nachdem diese Anzeige quasi gestellt war und dann bei der Staatsanwaltschaft bekannt geworden ist, haben sie die Gewalt in dem Rahmen, wenn sie mit einem geschlafen haben, so doll hochgefahren, dass ich danach ganz lange nicht mehr angezeigt habe.
Wie hatte sich das für dich im ersten Moment angefühlt, als du gesehen hast, das sind Menschen, die dir helfen möchten?
Tatsächlich richtig gut, weil das Leute waren, die sich damit ausgekannt haben und Leute, denen man vertraut hat, und zwar so weit vertraut hat, dass man wirklich sich erlaubt hat, Hoffnung zu haben, dass es klappt. Und dann war man enttäuscht, weil es nicht geklappt hat.
Du hast gesagt, du hast dann ganz lange es nicht mehr zur Anzeige gebracht. Ja. Hast du es danach nochmal versucht?
Ja, ich wollte denen einfach eins reinwischen. Sie waren unfair zu mir und dann dachte ich, ich kann auch unfair zu ihnen sein, ich habe hier nichts mehr zu verlieren.
Was heißt, sie waren unfair zu dir?
Na, sie haben Sachen gemacht, mit denen ich nicht einverstanden war. Also es ist nicht so, dass ich mit den anderen Sachen einverstanden war, aber sie waren auf eine andere Art und Weise grausam. Und dann dachte ich, wenn sie mich leiden lassen, kann ich sie auch leiden lassen.
Wie ist das ausgegangen?
Für mich oder für sie?
Für sie.
Gut. Für mich schlecht.
Das heißt auch, da ist die Anzeige wieder versandet?
Ja.
In welchem Alter befinden wir uns gerade?
18.
18, okay. Was passierte, als du deine Volljährigkeit erreicht hast? Ich meine, wir haben jetzt sehr viel über pädokriminelle Kreise gesprochen und mit 18 gilt man ja als erwachsen und hat nicht mehr diesen Kinderkörper.
Ja, also tatsächlich zählt man in den Kreisen schon deutlich, deutlich früher nicht mehr als Kind. Also Leute, die mit Kindern schlafen, tun das ja, weil man Kinder als sehr rein definiert und als unbefleckt und als sauber. Und das ist ja schon vorbei, wenn man so 14, 15, 16 wird. Also je nachdem, wie kindlich man dann noch wirkt, zieht sich das oder wird schneller. Und dann wird man weitergegeben in, ich würde nicht sagen, dass es andere Kreise ist, weil die kennen sich schon alle untereinander. Aber es sind andere Leute, die dann mit einem schlafen.
Du sagst, es sind andere Leute, die mit einem schlafen. Was können wir uns darunter vorstellen?
Ich muss dafür ein bisschen anders. Also die Leute, die mit Kindern schlafen, sehen sich nicht als böse oder dominant, sondern in der Regel sehen die sich als nett und sie wollen dir nur was Gutes tun. Und also die sehen sich nicht, also das ist kein so Dominanz aufs Leben. Das ist zwar für ein Kind brutal, aber die Leute sehen sich nicht so. Und wenn man dann älter wird und es andere Leute, dann geht es halt mehr um dieses mit Menschen schlafen und die Dominanz ausüben.
In was für einem Ausmaß konnte denn dieser eine Lehrer, der dich in diese Kreise gebracht hat, Geld mit dir verdienen?
Naja, wenn man davon ausgeht und das Korb überschlägt, dass er mich quasi einmal pro Woche an Leute verkauft hat, und ich weiß nicht, ob euch bewusst ist, wie viel Geld damit reinkommt, hat er schon ein gutes Leben?
Meine Frage war auf dein Alter mit 18 bezogen, als du dann nicht mehr in diesen pädophilen Kreis warst.
Na, dann hat er mich also in die nächsten Kreise verkauft. Man zieht sich ein Kind, also man zieht sich eine Person ja nur einmal. Also man muss sich vorstellen, die haben ja jetzt richtig lange daran gearbeitet, dass man gehorsam ist. Und sie haben auch, ich weiß nicht, ob das unter Konditionieren fällt, aber sie haben ja quasi so Strukturen in einem selbst drin angelegt, dass man halt das macht, was sie gerne hätten. Und da ist ja schon ein relativ großer Arbeitsaufwand drin. Und man lässt kein Kind fallen, was man sich gezogen hat. Weil die Wahrscheinlichkeit, dass ein neues Kind schneller zur Polizei geht, ist ja deutlich höher, als wenn man jemanden schon so weit gezogen hat, dass er abgestumpft ist und es einfach über sich ergehen lässt. Also man verkauft dann einfach weiter und zieht sich kein neues Kind.
Du hast vorher gesagt, dass, oder du hast vorher gesagt, ja, könnt ihr euch vorstellen, wie viel Geld dabei fließt? Weißt du, wie viel Geld dabei fließt, wenn man ein Kind verkauft?
Also ich weiß nicht, wie viel Geld bei mir geflossen ist, aber ja, man kann das im Netz nachlesen, wie viel so ein Kind wert ist.
Im Darknet dann?
Ja, aber das kann man auch im normalen.
Gibt es denn besondere Ereignisse oder Momente, wo du weißt, dass sie sich melden bei dir?
Ja.
Magst du darüber erzählen?
Wenn ich lange nicht da war.
Hast du gerade im Kopf, dass sie sich auch jetzt melden könnten?
Ich bin schon durch.
Kehrt dann, nachdem du damit durch bist, kehrt dann da ein Moment Ruhe ein?
Schon. Aber ich kann trotzdem nicht schlafen. Also es ist nur so, dass man weiß, man hat abgehakt, was unbedingt irgendwie unausweichlich ist, aber es ist trotzdem keine so Entspannung danach.
Was würde passieren, wenn du nicht mehr auf die Nachrichten antwortest und auch nicht mehr dorthin gehst und gar nicht mehr auf das reagierst, was dir geschrieben wird? Wenn du das einfach ignorierst?
Entweder sie würden mich holen kommen oder sie würden mit jemand anderem schlafen. Und in meiner Idealvorstellung. Ich meine, ich bin schon schmutzig. Und wenn ich jemand anderen davor bewahren kann, warum nicht?
Dieser Lehrer, der dich konditioniert hat, der dich angeboten und verkauft hat, weißt du, ob der noch andere Kinder hatte?
Ja. Und ja, hatte er.
Gleichzeitig mit dir?
Ja. Aber nicht von meiner Schule. Oder nicht aus meiner Klasse. Von der Schule weiß ich nicht, aber nicht aus meiner Klasse.
Weißt du, wie lange er das noch gemacht hat? Oder ob er mitunter vielleicht noch aktiv ist?
Ich weiß nicht, ob er noch Kinder ranzieht, aber mit mir schläft er noch.
Wie oft meldet er sich bei dir?
2-3 Mal die Woche.
Im Laufe des Interviews habe ich den Eindruck gehabt, dass du die Täter manchmal auch in Schutz genommen hast und gesagt hast, es war nicht immer schlimm. Es gab auch schöne Sachen. Dieser Lehrer hat dir viele Sprachen beigebracht. Warum nimmst du sie in Schutz?
Weil kein Mensch nur böse ist.
Bist du ihnen böse oder bist du sauer darüber oder nimmst du es ihnen übel, dass diese Menschen das mit dir gemacht haben all die Jahre?
Ich denke, ich bin nicht sauer oder wütend. Ich möchte, dass sie für das bezahlen, was sie tun. Das schon. Und wegen mir können sie auch grausam bezahlen. Das ist mir egal. Aber ich denke, wenn ich wütend bin, mache ich doch mein Leben kaputt und nicht der ihr Leben. Also die juckt das ja relativ wenig, ob ich wütend bin, ob ich sauer bin, ob ich enttäuscht bin.
Du hast durch diesen Podcast hier ja die Möglichkeit, auch etwas an andere Betroffene zu adressieren. Gibt es da Worte, die du an andere Betroffene sagen möchtest?
Dass man sich ein möglichst stabiles soziales Umfeld aufbaut, um irgendwann rauszukommen. Dass man Rückhalt hat. Außerdem hilft ein stabiles Umfeld, um nicht das Leben aufzugeben.
Anna, was wünschst du dir für deine Zukunft, für deine ganz persönliche, ohne auf die Gesellschaft zu achten, sondern nur für dich?
Dass es irgendwann aufhört, weh zu tun.
Danke dir, dass du diesen Raum eröffnet hast und deine Geschichte mit uns geteilt hast. Danke dir und wir wünschen dir alles erdenklich Gute.
Du willst selbst bei uns dabei sein oder hast einen Themenvorschlag? Dann melde dich auf unserer Website oder unser Social Media.
Wenn du von den besprochenen Themen betroffen bist oder Unterstützung benötigst, dann zögere nicht, Hilfe in Anspruch zu nehmen. Hol dir Unterstützung bei professionellen Hilfseinrichtungen oder dir vertrauten Personen. Bis zum nächsten Mal bei Von Bohne zu Bohne.